HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Rio-Olympionikin Caroline Schäfer. Gastgeber ist Thomas Plaul. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf, Frau Schäfer. Caroline Schäfer ist eine der Sportlerinnen aus Hessen, die in diesem Sommer an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilgenommen haben. Ihre Disziplin ist der Siebenkampf und da belegte sie in Rio einen hervorragenden 5. Platz. Frau Schäfer, die im Zusammenhang mit diesem 5. Platz wichtigste Frage vorweg. Was denken Sie selbst über die Platzierung?
Also für mich ist persönlich der 5. Platz genauso viel wert wie eine Medaille im Endeffekt, weil man im Vorfeld natürlich geliebäugelt hat mit solch einer Platzierung, aber sie dann wirklich an dem wichtigsten Wettkampf bis dato in meinem Leben auch zu realisieren und dort meine maximale Punktzahl oder mein maximales Vermögen auch abzurufen, das ist eben so die Kunst jenes Sportlers, auf dem Punkt genau fit zu sein. Und demzufolge gerade so knapp unter der Bestleistung dort einen 5. Platz zu machen, war schon wirklich genial.
Jetzt haben Sie schon gesagt, knapp unter Ihrer persönlichen Bestmarke von 6.557 Punkten. Sie hatten 6.540 Punkte erreicht. Vielleicht sollten wir erst einmal schnell aufzählen, aus welchen Disziplinen der Siebenkampf eigentlich besteht.
Ja gut, also der Siebenkampf besteht ja generell aus zwei Tagen. Also am ersten Tag sind die 100 Meter Hürden, der Hochsprung, das Kugelstoßen und die 200 Meter. Und am zweiten Tag ist der Weitsprung, der Speerwerfer und die 800 Meter.
Frau Schäfer, für die vielen unter uns, und ich schließe mich da ein, die vorhin genannten Punktzahlen nicht übersetzen können in gelaufene Sekunden oder gesprungene Zentimeter. Was machen denn 17 Punkte, die Sie von Ihrer Bestmarke entfernt waren, aus in Ihrer Disziplin, zum Beispiel beim 800-Meter-Lauf oder beim Weitsprung?
Ja, also 17 Punkte sind ja im Prinzip ein Hauch von nichts, würde ich das mal so beschreiben.
Und, ein Hauch von nichts.
Ja, und ich meine, gerade im Weitsprung, wenn man es umrechnet, 1 Zentimeter sind 3 Punkte, dann kann man sich hochrechnen, wie knapp das ist, wenn man sich mal vielleicht ein Lineal daneben hält, wie viel nur noch gefehlt hat letztendlich zu diesen 17 Punkten. Von daher, es ist ein Hauch von nichts und ich bin sehr, sehr nah an der Bestleistung dran gewesen.
Jetzt ist es ja auch so, dass Sie, wenn ich das richtig erinnere, 114 Punkte, glaube ich, von der Bronzemedaille entfernt waren. Das ist ja dann wahrlich zwei Nasenspitzen sozusagen.
Ja, also über 100 Punkte sind dann schon im Mehrkampf umgerechnet schon doch wieder noch ein Unterschied oder doch auch noch eine andere Kragenweite. Aber ich denke, ich habe gezeigt, dass ich an der Medaille schon mal ja touchiert habe, dass ich in den kommenden Jahren, glaube ich, eine wichtige Rolle auch vorne mit um die Medaillen reden kann. Und ich glaube, für mich war es wichtig, dass ich jetzt meine Konkurrenten, glaube ich, erstmal meinen Namen auch merken mussten und mich im Laufe des Wettkampfs eben nicht ignorieren durften.
Wie hat denn Ihr unmittelbares Umfeld reagiert in Rio auf Ihren Erfolg? Ihr Trainer, die Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Leichtathletikteam zum Beispiel?
Also ich für mich persönlich, mir war eigentlich klar, dass der Wettkampf gut laufen wird. Also ich war im Vorfeld sehr, sehr selbstbewusst, auch sehr, sehr ruhig. Ich glaube, ich war noch nie so ruhig vor einem Mehrkampf, weil einfach die Saison einfach schon sehr, sehr gut gelaufen ist und ich mit sehr viel Selbstvertrauen in den Start gegangen bin. Mein Trainer hat natürlich mir das angemerkt und hat natürlich die Ruhe in mir gesehen. Deswegen habe ich automatisch auch die Ruhe auf meinen Trainer übertragen, der natürlich alles andere als ruhig war beim Weitsprung, als ich zwei Ungültige hatte. Der das natürlich, es wiederholt sich wie aus Peking und da konnte ich ihm eigentlich die Ruhe wieder geben, zu sagen, alles wird gut, das kriege ich schon hin. Meine Eltern waren natürlich im Stadion, die haben den Wettkampf natürlich hautnah mitverfolgt. Familie und Freunde waren natürlich zu Hause, die am Fernsehen gespannt saßen und ja, mehr oder weniger gejammert haben, dass sie dann doch nicht so viel vom Siebenkampf gesehen haben und sie immer dann per Live-Ticker darüber informiert wurden, wie jetzt die Punkte aussehen und dass sie dann da vielleicht mal doch ein Live-Bild von mir kriegen. Also ich sag mal, das enge Umfeld war natürlich dort und hat sehr, sehr emotional auch reagiert, weil sie genau wussten, welchen Stellenwert die Olympischen Spiele halt auch für mich haben oder für jeden Sportler auch haben. Deswegen war es sehr, sehr emotional, als ich auch ins Ziel gekommen bin. Und das ist so die Belohnung der letzten Jahre, einfach diese harte Arbeit, die dahinter steckt. Und ich war sehr froh, dass ich einen Teil meiner Familie dann um mich hatte, die mit mir diesen Erfolg geteilt haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja der Weg zum Erfolg, der so dieses berührende Emotionale ist, dass die Menschen, die eigentlich auf dem Weg dorthin neben mir standen und das, da konnte ich mich sehr, sehr drauf verlassen, auf mein nächstes Umfeld.
Interessant ist ja, dass Sie Ihren Trainer beruhigt haben, nicht umgekehrt. Man stellt sich eigentlich umgekehrt vor.
Ja, normal ist es auch so. Also mein Trainer ist die Ruhe in Person und das schätze ich ungemein an ihm, weil doch wir Athleten oder oder ich gerade dann doch auch nervös werde und diese Adrenalin in mir drinne, wenn ich natürlich weiß, ich muss auf den Punkt genau meine Leistung bringen, dass er so der beruhigende Pol für mich ist. Und diesmal ist es, das ist im Wettkampfgeschehen dann oftmals der Fall. Und aber im Vorfeld, wenn ich mich gut fühle und in einer guten Verfassung bin, dann bin ich diejenige, die ihnen sagt, alles wird gut, ich weiß genau, was ich da tue und ich weiß, dass es richtig gut werden kann.
Sie haben es kurz erwähnt, nur zur Aufklärung, in Peking hatten Sie im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, 3 ungültige Versuche und das sollte sich jetzt eben nicht wiederholen.
Genau, ja.
Da fing er an zu zittern.
Ja, deswegen war es so eine kleine Zitterpartie beim Weitsprung und ich habe ihn aber dann direkt beruhigt gesagt, es wird alles gut, du musst dir keine Sorgen machen, aber letztendlich, wie es im Ring ausgesehen hatte, wusste natürlich dann keiner und da war ich dann natürlich froh, dass er aufs Brett ging und gültig war.
Sie hatten ja gleich nach dem Wettbewerb gesagt, dass Ihnen trotz der 2 großartigen Tage, also Ihr Wettkampf, das hatten Sie ja erwähnt, erstreckt sich über 2 Tage, nicht mehr zum Feiern zumute gewesen sei, so durch seien Sie gewesen, dass Sie vielleicht gerade noch eine Sitzparty auf dem Zimmer machen könnten. Gab es die dann auch im Deutschen Haus im Olympischen Dorf?
Also es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man muss dazu wissen, unsere Qualifikationswettkämpfe finden innerhalb von Deutschland statt und in Österreich. Wir haben einen in Götzis und einen in Rating und dort sind immer die Zeitpläne sehr aufeinander gefolgt. Also wir haben vielleicht zwischen den Disziplinen mal eine halbe Stunde Pause und dann wird die nächste Disziplin direkt angeführt. International, die Zeitpläne sind dann doch deutlich anders, würde ich mal so sagen. Also wir hatten jetzt zwischen Kugel und 200, das war weniger schlimm, da war eine Stunde Pause. Wichtiger war dann wirklich die Pause zwischen Hochsprung und dem Kugelstoßen, wo wir dann zwischen 6 und 7 Stunden Pause hatten. Und genau das am Folgetag halt auch nach dem Weitsprung mit 7 Stunden Pause. Da fängt nicht nur der Kopf an zu denken, sondern
auch...
Das
ist zu lange.
Es ist lange, weil man muss die Zeit natürlich überbrücken. Es ist sehr körperlich, würde man meinen, naja, man kann sich ja ausruhen, aber es ist schwierig, den Körper runterzufahren, aber dann auch frühzeitig wieder hochzufahren, die Anspannung wieder zu finden. Und das verbraucht unglaublich viel Körner und unglaublich viel Kraft. Und ich kann persönlich sagen, dass ich mich noch nie so schwer erholt habe nach einem Mehrkampf, weil er einfach wirklich bis aufs Zahnfleisch wirklich die Kräftereserven auch wirklich gekostet hat.
Also getanzt wurde dann nicht mehr an dem Abend?
Nee, das ging wirklich da nach der Dopingkontrolle direkt ins Olympische Dorf und ins Bett und da war dann nichts mehr viel mit Party, wenn man dann um 3 Uhr nachts nach Hause kommt.
Wie kann man sich denn eigentlich Ihren Tagesablauf vor Ihrem Wettkampf in Rio vorstellen, während der Spiele, also mittags am Strand und am Abend Samba tanzen und Caipirinha trinken? Das wäre dann vermutlich so eine Art Gemütsdoping gewesen, das wird es nicht gewesen sein.
Nee, das war dann eher nach dem Wettkampf der Fall, aber vor dem Wettkampf gilt es natürlich, sich die Trainingsanlagen anzuschauen. Wo kann man nochmal die letzten Vorbereitungen eben treffen? Wie sieht das Trainingsstadion aus? Was haben wir für Möglichkeiten noch vor Ort? Aber auch, wie sieht das Wettkampfstadion aus? Wo ist der Restroom für uns Siebenkämpferinnen? Wo halten wir uns auf zwischen den Disziplinen, wenn die Pausen eben doch nicht ganz so groß sind, aber zu kurz, um nochmal ins Olympische Dorf zu fahren. Wie sieht das Essen aus? Wie sind natürlich die Umgebung? Fühlen wir uns hier wohl? Ist es das, was wir brauchen? Wie sind die Apartments? Verstehen wir uns mit unseren Zimmerkolleginnen? Das sind so gewisse Rahmenbedingungen, wo man sich einfach so einen Wohlfühlfaktor haben muss.
Werden Sie da richtig eingeführt, ganz offiziell, so eine Art Rundgang durchs Dorf, Rundgang durchs Stadion? Hier
nee.
Gibt es die Toiletten.
Da gibt's die nee, das ist wirklich so ein Selbstüberlassen. Das ist dann meist so, wie wir sagen, okay, wir treffen uns dann mit unserem Trainer oder ich treffe mich mit meinem Trainer und dann gehen wir die gewissen Dinge einfach auch ab. Ja? Dass wir einfach sagen, wo finden wir was, wo finden wir die Mensa, wo sind die Physiotherapeuten, wo sind die Ärzte, all das, was für uns Sportler natürlich wichtig ist und was wir jetzt in dem nahen Umfeld oder in der nahen Vorbereitung einfach auch brauchen und wo ist die Busstation, wie kommen wir zur Trainingsstadion, wie kommen wir zum Wettkampfstadion, wie lange brauchen wir, wie viel müssen wir vorher einplanen, um ins Stadion zu fahren. Das sind alles so Dinge, die man im Vorfeld gut einkalkulieren muss.
Wie kommt man denn in Kontakt mit den anderen Sportlern? Da leben ja Tausende von Athleten für eine gewisse Zeit, für 2 Wochen aus der ganzen Welt, ja relativ dicht beieinander.
Ja, ich habe mir das im Vorfeld, muss ich ehrlich gestehen, auch einfacher vorgestellt, weil ich eben genau dieselbe Verständnis davon hatte, dass man eben auf engstem Raum ja viele verschiedene Sportarten, viele verschiedene Länder und Kulturen aufeinandertreffen, dass man ja eigentlich ins Gespräch kommen müsste. Aber wenn man sich da vorstellt, dass die Mensa ungefähr, ja, vielleicht so groß wie eine Jahrhunderthalle, dann verläuft sich das doch sehr schnellgiebig. Und dann ist man eigentlich froh, wenn man aus der eigenen Sportart, aus der Leichtathletik, die eigenen Kollegen überhaupt nochmal beim Essen sieht, weil sich das dann sonst in die Apartments und die jeweiligen Hochhäuser, die wir natürlich dann hatten, verzieht, weil jeder natürlich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung ist und jeder so seinen eigenen Stiefel durchzieht, wo man dann wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommt, ist im Aufzug. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man natürlich dann denselben Weg hatte zum Hochhaus, dass man sich dann einfach im Aufzug unterhält, weil man einfach die Zeit überbrücken muss, um in den 14. Stock oder den 15. Stock zu kommen, dass man natürlich einfach ins Gespräch kommt. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran. Aber natürlich ist es, wenn man die ersten Olympischen Spiele hat, schwierig, direkt mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das ergibt sich einfach. Dass natürlich die gestandenen Athleten, die jetzt schon Jahre über vielleicht die zweiten oder dritten Olympischen Spiele haben, die kennen sich untereinander. Deswegen glaube ich, fällt mir das vielleicht beim nächsten Olympiazyklus ein bisschen einfacher.
Man trifft ja auch seine direkten Konkurrentinnen. Wie geht man denn damit um? Sie kennen die Kolleginnen ja aus anderen Wettkämpfen.
Also generell muss man ja einfach sagen, wir Mehrkämpfer sind ja eigentlich wie eine große Familie. Also dadurch, dass wir wirklich zwei Tage aufeinander hängen und die Pausen eben zu groß sind, um zu sagen, Augenklappen runter und ich konzentriere mich nur auf meinen Wettkampf, ist es einfach auch zu schade um die Zeit. Und natürlich hat man personenbezogenere Menschen, mit denen man sich besser versteht und welche, die man vielleicht eher meidet. Aber generell muss man wirklich sagen, dass es ein sehr freundschaftliches Verhältnis ist. Man unterhält sich, man hat einfach auch viele wunderbare Momente, die man miteinander teilt und wo man einfach später auch zurückblicken kann und vielleicht die Geschichten neben dem Sport oder neben dem Wettkampfgeschehen eigentlich auch die wichtigen und die schönen Erinnerungen sind. Und das möchte ich mir auch eigentlich beibehalten und da bin ich eigentlich sehr froh, Teil des Mehrkampfgeschehens zu sein und kein Spezialist.
Dann möchte ich doch gleich mal nachfragen, mal abgesehen jetzt von diesem reinen Wettkampf, auf den sich natürlich vieles konzentriert hat, dieses Gesamterlebnis Rio, das Sie ja eben schon so ein bisschen angesprochen haben, was ist denn da für Sie am eindrücklichsten gewesen?
Also da ich leider ja bei der Eröffnungsfeier nicht dabei war, weil wir halt einfach später angereist sind für die optimale Vorbereitung auf den Wettkampf, habe ich natürlich die Abschlussfeier mitbekommen. Für mich war natürlich ein sehr emotionaler Moment, dort halt auch dann das Olympische Feuer zu sehen, mit der Nationalmannschaft einzulaufen, einfach im Maracanã-Stadion diese Menschenmassen einfach auch zu sehen, die man vielleicht im Wettkampfstadion vermisst hat ein bisschen. Das war einfach ein sehr, sehr besonderer Moment für mich. Aber nichtsdestotrotz war für mich klar ersichtlich, dass es sich im Stadion bei mir im Wettkampf geschehen war, dieses olympische Flair. Ich habe dieses auch gespürt, wovon so viele Sportler immer vorher gesprochen haben. Und natürlich sieht man überall die Ringe. Das ist natürlich das, wo man natürlich Gänsehaut bekommt und man weiß eben, es sind nur alle 4 Jahre. Und das ist vielleicht meine Chance, mich zu zeigen, meine persönlich beste Leistung hier zu erbringen und belohnt zu werden am Ende dafür, dass ich hier stehe. Ja, dieses Rio-Feeling hat man sich vielleicht ein bisschen schöner auch vorgestellt im Vorfeld. Es ist natürlich so, dass man auch dazu sagen muss, es sind sehr arme Verhältnisse dort vor Ort. Wir haben viel Not und Elend auch gesehen, dass man sich natürlich als Sportler schon fragt, mussten hier die Olympischen Spiele unbedingt stattfinden? Und vor allem waren die Wege halt einfach sehr, sehr weit. Man muss halt wirklich schon damit rechnen, dass so ein Tag drauf geht, allein wenn man sich halt nur mal vielleicht ein Handballspiel anschauen möchte oder bei den Hockeyspielern vorbeischauen möchte. Es ist halt einfach alles sehr, sehr zeitintensiv. Aber nichtsdestotrotz, es war genau das, was ich mir auch im Vorfeld so erwünscht habe.
Sie sind ja nach Ihren 2 Wettkampftagen, die genau in der Mitte der Olympischen Spiele lagen, noch in Rio in Brasilien geblieben. Sind Sie dann einfach so in Anführungszeichen in die Stadt hineinmarschiert oder waren das auch dann organisierte Touren oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, das war ein bisschen schwieriger. Also es gab organisierte Touren aus dem Olympischen Dorf heraus. Problematisch war nur, dass man sich natürlich eben mit solcher Organisation erst nach dem Wettkampfgeschehen auch beschäftigt, um zu planen, wo möchte ich denn hin? Und da war eben das große Problem, dass diese Touren schon alle ausgebucht waren. Ich hatte natürlich dann das Glück, dass meine Eltern mit vor Ort waren und mein Trainer auch noch länger geblieben ist, weil ich gesagt habe, für mich ist es natürlich auch wichtig, gerade mit den Menschen auch die Zeit zu verbringen dann vor Ort, wenn sie schon da sind und gerade mit meinem Trainer, wenn ich einen Olympiazyklus mit ihm trainiere, auch neben dem Wettkampfgeschehen Erinnerungen zu sammeln. Dementsprechend bin ich dann natürlich viel mit denen halt zusammen gewesen, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns Taxis, fahren aber dann auch immer zu zweit als Frau, also nie alleine, weil natürlich einfach die Sicherheitskomponente sehr, sehr hoch dort war. Ja, also man muss doch schon aufpassen, aber ich würde es jetzt nicht übertreiben, weil ich lebe in Frankfurt, ich kenne es auch hier. Und
Das ist ein Lob für Frankfurt, mit Rio verglichen.
Also das übertreibt man, glaube ich, und das stand in der Presse schlimmer, wie es letztendlich war. Und es schreibt sich natürlich immer schöner oder es liest sich schöner über die negativen Seiten zu lesen oder zu hören. Und ich habe das selber eigentlich als relativ harmlos empfunden. Haben ja eigentlich viel an Sehenswürdigkeiten gesehen, aber mir war es eigentlich wichtig, immer auch was von Mensch und Kultur halt auch mitzubekommen.
Also es waren für Sie nicht die schlechtesten Spiele aller Zeiten. Das hat die Stabhochspringerin und Athletensprecherin Martina Strutz nämlich über diese Spiele gesagt. Das teilen Sie überhaupt nicht.
Ich kann es halt nicht vergleichen, weil ich ja keinen Vergleich habe. Es sind meine ersten Olympischen Spiele. Ich sag mal, von den Rahmenbedingungen würde ich es immer so beschreiben, es war für mich wie eine U20-WM. Dahingehend bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich in der Jugend international viel unterwegs war, auch viele ich weiß nicht, wie man das sagen darf, viele Bruchbuden gesehen habe. Also ich weiß halt auch, wie es ist, in sehr, sehr einfachen Rahmenbedingungen gute Wettkämpfe zu absolvieren. Und dahingehend war ich einfach schon beruhigt, dass ich ein Einzelzimmer hatte. Ich hatte ein ordentliches Bettwesen, ich hatte ein Bad. Ich stelle da gar keine großen Ansprüche. Ich kenne es halt aber auch nicht anders. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen den Athleten, die es eben kennen und vielleicht schon mal anders wahrgenommen haben, dass London natürlich auch besser war, aber auch nicht der olympische Standard war. Und das muss man sich natürlich auch immer wieder vor Augen halten. Und ja, schade, dass es so eben so negativ immer beschrieben wird, weil so negativ fand ich es im Endeffekt gar nicht.
Die Rio-Olympionikin Caroline Schäfer heute bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur zu Gast mit doch sehr positiven Stimmen über Rio und Eindrücken aus dem letzten Sommer. Wir wollen nun Ihren ersten Musikwunsch hören, Frau Schäfer. Das ist der Titel Raise Your Glass von Pink. Hören Sie eigentlich vor einem Wettkampf auch Musik zur Beruhigung, zur Konzentration?
Ja, das ist eigentlich so ein Modus, in dem ich total abschalten kann, in dem ich eben nur die Musik wahrnehme und gar nicht mehr das Geschehen um mich herum. Das liegt mir eigentlich sehr, sehr. Also das ist so der Punkt, wo ich mich dann wirklich ausschließlich auf den Wettkampf dann fokussiere. Ab dem Zeitpunkt bin ich wirklich dann auch in diesem Tunnel spätestens und mein Trainer weiß es auch. Und bis zur eigentlichen Erwärmung dann an der Hürde, wenn es losgeht, habe ich die Kopfhörer auf und bin eigentlich auch nicht ansprechbar.
Was hören Sie dann?
Also generell im Sport bin ich eher so der Hip-Hop, R&B-Typ, höre aber auch sehr gern Deutschrap. Und das ist so das, wo ich eher so diese schnelleren Beats brauche und Power nach vorne, ja.
Also kein Adagio einer Sinfonie.
Nee, das passt da gar nicht
rein. Den Hürdenlauf nicht gut bekommen.
Nee.
Den ersten Titel, den wir hören, Raise Your Glass, der würde auch darunter fallen, nehme ich an.
Ja, genau. Das beschreibt halt aber auch einfach dieses Symbol von Rio, was ich hatte. Einfach, wo ich sage, es war danach auch zum Gläserheben. Das war so das, was ich mir erträumt habe von Rio. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut dahin gepasst.
Das war Raise Your Glass von Pink, ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes im Doppelkopf in HR2 Kultur, der Leichtathletin und Olympiateilnehmerin im vergangenen Sommer in Rio, Caroline Schäfer. Mein Name ist Thomas Plaul. Wir haben im ersten Teil des heutigen Doppelkopfs darüber gesprochen, Frau Schäfer, wie Sie die Olympischen Spiele in Rio erlebt haben. Nun wollen wir ein wenig über den Hochleistungssport als solchen reden und wie Sie ihn konkret betreiben. Frau Schäfer, haben Sie denn die Pressestimmen zu Ihrem Abschneiden bei den Olympischen Spielen über Ihren 5. Platz gelesen?
Ein Großteil ja. Also ich habe mir oftmals die Schlagzeilen angeschaut und ich sag mal, die Artikel fand ich immer schöner wie die Überschriften, weil um eine verlorene Medaille finde ich immer schwierig zu interpretieren, ja, ob ich eine Medaille verloren habe, weil das, glaube ich, ist eher meine Entscheidung, ob ich die verloren habe oder nicht. Und dass eigentlich gar nicht so hervorgehoben wird, der 5. Platz, sondern eben, ich habe keine Medaille geholt.
Das ist genau der Grund, weshalb ich frage, Frau Schäfer. In den meisten Medien standen Sätze und Überschriften wie etwa Caroline Schäfer verpasst Medaille oder Caroline Schäfer bleibt trotz guter Leistung ohne Medaille. Das stimmt zwar rein von der Beschreibung her, aber es klang dann doch eher ein bisschen negativ, nicht? Wenn man einen Zug verpasst, ist es ja nicht gerade eine Erfolgsmeldung. Die mediale Wahrnehmung und Darstellung, das Verständnis von Erfolg, das die Medien haben und äußern, richtet sich doch eben sehr stark nach dem Gewinn einer Medaille. Die Tatsache ihrer Platzierung hätte man ja auch sprachlich anders darstellen können. Zum Beispiel Caroline Schäfer hat einen famosen 5. Platz erreicht oder so ähnlich. Man muss sich vorstellen, das ist die Crème de la Crème, die da zusammenkommt. Und Sie sind, ich formuliere das jetzt mal so, die 5. beste Siebenkämpferin der Welt. Das ist ja eigentlich ein irre Ergebnis. Wird da in der Medienwelt und damit auch in der Öffentlichkeit nicht ein falsches oder zumindest problematisches Bild gezeichnet? Denn für Sie, Frau Schäfer, und das haben Sie ja eben so schön gesagt, war ja der fünfte Platz zufriedenstellend.
Ja, natürlich hätte ich mich auch über so eine Überschrift, wie Sie sie gerade gesagt haben, natürlich noch mehr gefreut. Ich stehe jeden Tag auf dem Platz, weil ich natürlich eine internationale Medaille will. Und natürlich wäre es auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich will keine olympische Medaille haben. Also das ist natürlich das höchste Ziel, was man als Sportler hat. Nichtsdestotrotz muss man es immer in Relation auch sehen zum Sportler. Und es waren meine ersten olympischen Spiele und klar war ich im erweiterten Kreis der Medaillen im Vorfeld auch angesehen. Aber man muss natürlich auch immer sagen, es hängt viel von der Tagesform ab, viel von den Bedingungen auch vor Ort. Und da muss man einfach sagen, ich habe mein Bestmögliches gegeben. Es waren aber einfach vier Leute besser wie ich. Ich kann aber mit meiner Leistung sehr, sehr zufrieden sein. Ich kann mit einem Strahlen aus dem Stadion rausgehen. Das war für mich das Ziel, dass ich sehr, sehr zufrieden einfach aus diesem Wettkampf hervorgehen kann. Das war einfach das Maximum, was ich erreichen konnte an diesen beiden Tagen. Und damit muss man sich zufriedenstellen. Und das habe ich auch. Und ich weine auch keiner Disziplin nach. Für mich ist es eigentlich viel mehr Anreiz für die kommenden Jahre zu sagen, jetzt erst recht. Irgendwann die Medaille. Die Leistung der Sportler werden nur von den Medaillen abhängig gemacht, aber ich finde eben genau das verkehrt, ja, weil ich bin 24, in vier Jahren, dann von mir aus können wir über wirklich konkrete Medaillen auch sprechen, da wäre ich in meiner Blütezeit. Jetzt gilt es aber auch erstmal, sich in der Weltelite zu messen, aber sich dort auch zu etablieren und sich dort auch einen Namen zu machen. Und ich denke, das war der erste richtige Schritt dorthin und da kann ich mir keine Vorwürfe machen, dass es irgendwann da in Art und Weise irgendwie schlecht lief. Ja.
Also Sie gehen da ganz offensiv auch mit diesem Leistungsdruck um. Sie definieren im Grunde auch alleine für sich, wann Sie einen Wettbewerb erfolgreich abgeschlossen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr selbstkritisch. Mein Trainer ist sehr, sehr, sehr kritisch. Wir wissen einfach, wo wir hinwollen, wir beide als Team. Wir wissen halt auch, dass wir eine internationale Medaille haben wollen. Wir sind aber auch sehr selbstkritisch zu sagen, wo sind eben noch Reserven, wo haben wir vielleicht Punkte liegen gelassen und wo müssen einfach neue Schwerpunkte in den kommenden Jahren gesetzt werden im Verhältnis zur Konkurrenz. Und ich denke, man hat bei mir einfach jetzt die letzten zwei Jahre gesehen, dass ich eine unheimliche Entwicklung allgemein im Siebenkampf genommen habe, dass eben meine verschiedenen Disziplinen deutlich stärker geworden sind, dass meine Stärken stärker geworden sind und meine Schwächen eben ja keine richtigen Schwächen auch mehr sind. Und das gilt es eben jetzt halt auch, sich im Laufe der Zeit dorthin gehen weiterzuentwickeln und aber auch zu stabilisieren.
Sie haben es eben auch gesagt, Sie sind eine Hochleistungssportlerin. Das heißt, der Aspekt der Leistung ist nun mal auch gegeben in dem, was Sie tun. Ganz allgemein gefragt, Frau Schäfer, was treibt Sie an, mit dieser Intensität Sport zu treiben? Sie könnten ja auch mal ganz flapsig formuliert es toll finden, ein paar Runden gemütlich im Wald zu drehen.
Also dadurch, dass ich schon sehr, sehr früh mit dem Sport angefangen habe und in der Jugend halt auch sehr früh schon erfolgreich war, wusste ich einfach, wie es ist, oben auf dem Treppchen zu stehen. Also ich habe es gehört, die Nationalhymne, wenn sie allein für mich gespielt wird, was der Sport halt mit einem selber machen kann, welche Persönlichkeitsentwicklung man selber nehmen kann, wie viel Charakterstärke man dadurch entwickelt, wie viel Willen, wie viel Ehrgeiz, wie viel Disziplin und Zielstrebigkeit. Das sind alles Faktoren, die einfach mein gesamtes Leben beeinflussen, nicht nur den Sport. Und natürlich ist es wahnsinnig schön, die Anerkennung von außen zu bekommen für das, was man tut. Man entwickelt eine Vorbildfunktion für viele Menschen. Dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Und es ist einfach diese Art von Droge eben zu wissen, ich will diesen Erfolg und ich will das Maximum aus meinem Körper herausholen. Ich will wissen, wie weit komme ich mit dem Sport? Wie gut bin ich wirklich? Und wo ist eben meine Grenze? Wie viele Punkte kann ich denn noch schaffen? Ja, ist das jetzt schon meine Grenze oder komme ich darüber noch hinaus? So dieser Spiel, jeden Tag, jedes Training, mich weiterentwickeln zu wollen und ja, noch nicht zu wissen, wo ist denn meine Grenze?
Wie viele Wettkämpfe bestreiten Sie denn im Schnitt in einem Jahr? Man muss dazu sagen, dass Sie gerade Ihr Studium in der Sportfördergruppe abgeschlossen haben und im Hauptberuf eine Polizeikommissarin sind, jetzt freigestellt sind. Wie viele Wettkämpfe besuchen Sie denn?
Also es ist immer schwierig. Also generell sagt man, drei Mehrkämpfe im Jahr sind machbar. Das sind einfach zwei Qualifikationswettkämpfe, um mich für den Saisonhöhepunkt zu qualifizieren. Und dann natürlich dann der Saisonhöhepunkt. Das gilt so für die Mehrkämpfe. Aber das ist natürlich das, was der Körper vertragen kann, was ich auch mental vertragen kann. Aber man muss natürlich auch die Mehrkämpfe vorbereiten. Und dadurch, dass es sieben Disziplinen sind, muss ich die wenigstens sechs davon, unabhängig die 800, die ich auch schon gemacht habe, aber natürlich in Vorbereitungswettkämpfen einfach auch testen. Ja. Und für manche Disziplinen brauche ich länger Zeit, um reinzukommen. Das heißt, ich bin generell der Typ, der vor dem ersten Qualifikationswettkampf Minimum zwei Höhenläufe braucht im Wettkampf, wo ich sage, da muss ich mal reinkommen oder dass wir in verschiedenen Technikbereichen so weit gearbeitet haben, dass ich einfach die Festigkeit innerhalb der Wettkämpfe einfach auch noch brauche. Da schiebt man mal dann ein Sportfest da rein oder ein Vereinswettkampf da. Das sind die kleineren Wettkämpfe. Also ich bewege mich eigentlich, bevor ich auf den Hauptmehrkampf fahre, eher auf die kleinen Wettkämpfe, also hessenweit eher.
Und Sie arbeiten dann auch mit Spezialisten, Sie haben vorhin Ihren Trainer genannt, aber für die Einzeldisziplinen nehmen Sie dann auch Einzeltrainer hinzu?
Ja, wir haben das in der Vergangenheit so gemacht. Gerade im Kugelstoßen habe ich mit der Eva Rapp zusammengearbeitet. Das war meine frühe Jugendbundestrainerin im Siebenkampf. Dadurch haben wir natürlich da schon ein gutes Verhältnis auch gehabt und die mich einfach auch schon langjährig kennt. Wichtig ist mir aber eben dabei, dass mein Trainer Jürgen Sammert einfach die Fäden in der Hand hat. Das ist für mich mein Haupttrainer. Das ist für mich die größte Bezugsperson. Ich glaube, einer der wenigen Menschen, die mich wirklich so gut kennen, der mich jeden Tag wahrnimmt. Glaube ich, der auch alle Facetten von mir kennen muss, um mit mir halt wirklich individuell auch gut zu arbeiten. Er ist einfach ein Trainer, der sich gerne auch Input von Spezialtrainern einfach holt. Der sagt, bis hierhin ist eine Grenze, wir kommen hier vielleicht nicht weiter, können wir uns vielleicht nochmal einen anderen Impuls von außen holen. Und da sind für uns natürlich diese Top-Team-Trainingslager sehr, sehr wichtig, weil wir da mit den Spezialisten zusammen sind und dort einfach dann auch mit denen ihren Heimtrainer mal zusammenarbeiten können, dass wir uns mal eine Trainingseinheit da mal zugesellen und einfach mal wieder neue Eindrücke hören, einfach neue Impulse und das mit nach Hause nehmen und dann da weiterarbeiten. Und das macht uns beiden jede Menge Spaß, weil wir immer offen sind für neue Impulse. Und das ist aber auch als Trainer alles andere als selbstverständlich, dass man das auch wahrnimmt, weil viele ja doch eher in ihren eigenen Teich sein wollen und die eigene Verantwortung haben wollen, aber er ist da sehr breit gefächert und das schätze ich sehr an ihm.
Wenn Sie vor einem Wettkampf stehen, wie verändert sich dann auch Ihr alltägliches Leben? Wird da mehr trainiert? Stellen Sie Ihre Nahrung um? Wie sieht das aus?
Also ich bin natürlich jetzt froh, weil Sie es schon angesprochen haben, dass ich seit Januar natürlich mit dem Studium bei der Polizei einfach fertig bin. Ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich seit dem Zeitraum einfach auch freigestellt bin, dass ich mich eben vollkommen auf meinen Sport konzentrieren kann. Nachdem ich ja wirklich 4,5 Jahre diese Doppelbelastung Studium und Sport hatte, da bin ich einfach hingehend jetzt abgesichert. Ich weiß, ich habe nach dem Sport auch meinen Traumjob. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne und kann mich da auf den Sport konzentrieren. Und natürlich sind da nahe Veränderungen, was Ernährung angeht, dass ich mich laktosefrei und glutenfrei ernähre, dass natürlich es abends weggehen nicht mehr so einfach ist, dass natürlich einfach Einschränkungen sind, wo ich sage, ich muss mich vollkommen auf diese Wettkämpfe konzentrieren. Ich kann rechts und links nicht viel Ablenkung gebrauchen, in gewissen Zeitraum schon. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig. Also wenn ich weiß, ich bin Ende Mai in meinem Qualifikationswettkampf und im Modus drin, dann bin ich den gesamten Mai vom Prinzip her nicht mehr ansprechbar, richtig, ja, weil da läuft einfach alles auf diese 2 Tage hinaus.
Wenn man vom Hochleistungssport spricht, dann muss man leider auch das Thema Doping ansprechen. Auch bei den Olympischen Spielen in Rio gab es wieder Dopingfälle. Nun gibt es ja einige Verallgemeinerer, die dann sagen, die sind ja eh alle gedopt. Ärgert Sie so einen Generalverdacht, der da gegen Ihren Sport und gegen jede Person eigentlich auch gehegt wird?
Ja, schon, weil viele natürlich aber unser deutsches System gar nicht kennen. Und wenn man sich dessen mal bewusst ist, dass ich 24 Stunden angeben muss, wie eine Art Facebook-Profil, nennt sich das bei uns Adams, von der Nationalen Anti-Doping-Agentur verpflichtet bin, 24 Stunden anzugeben, wo ich bin. Das heißt, die können mich eigentlich lesen wie ein Buch. Ich muss Adressen angeben, ich muss die Namen angeben, ich muss eine Teststunde angeben. In dem Zeitraum dürfen sie mich nicht mal anrufen. Da stehen sie einfach unangemeldet vor meiner Tür. Es ist ein sehr starker Eingriff in die Intimsphäre, in die Privatsphäre. Ich lasse Menschen in meine Wohnung, um mich zu kontrollieren. Aber dessen bin ich mir durchaus bewusst und ich bin immer für einen fairen Sport. Für mich ist es dann schwierig, wenn eben genau diese Verpflichtung und diese Plattform eben nicht dann länderweit genauso ausgeführt wird wie hier, weil ich stelle mich eben dieser Prüfung alltäglich, damit habe ich auch überhaupt gar kein Problem, aber für mich ist es schwierig eben nachzuvollziehen, dass es eben in anderen Ländern nicht der Fall ist. Ich muss eben damit leben oder ich bin ein Typ, wenn alle am Start stehen, muss ich eben damit leben oder ist es für mich beruhigend zu sagen, es sind für mich alle sauber hier am Start, die hier stehen. Es ist für mich dann nur schwierig dann im Endeffekt, wenn eben dann im Nachhinein rauskommen sollte, dass sie es eben nicht sind, aber bis dahin bin ich da sehr, sehr beruhigt eigentlich. Ich konzentriere mich da ausschließlich auf mich, weil alles andere ist Ablenkung und ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Und dahingehend beschäftige ich mich nur mit mir und das ist das, was ich beeinflussen kann. Und da bin ich einfach für einen sauberen Sport und ich hoffe, die anderen sehen das auch so.
Sie hoffen, die anderen sehen das auch so. Sprechen Sie denn mit Kolleginnen, also auch den nicht-deutschen Sportlern, wie jetzt zum Beispiel in Rio, über dieses Thema?
Eigentlich gar nicht, muss man sagen, weil man dadurch, dass eben schon so viel drüber gesprochen wurde, ist es einfach auch schon, dass man sagt, man regt sich eigentlich mehr oder weniger nur drüber auf. Ich meine, es war jetzt schon mal ein Statement, dass sie sagen, die russischen Sportler sind jetzt ausgeschlossen. Aber wer sagt denn, dass es dann nur die russischen Sportler sind? Und wo fängt man an und wo hört man auf? Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich mich mit der Materie gar nicht so tief weiter beschäftigen, weil es ist ein Teufelskreis und wir finden sowieso keine Lösung momentan. Und Ja, ich möchte mich da gar nicht weiter mit runterziehen lassen. Ich stehe für den sauberen Sport, ich handle danach und das ist das, was ich beeinflussen kann.
Wenn man von Doping spricht, dann muss man natürlich auch von Gesundheit sprechen. Hochleistungssport und Gesundheit sind ja sowieso ein wichtiges Thema zusammengenommen. Sie haben schon gesagt vorhin, dass Sie sich auch Grenzen setzen. Wie weit kann ich meinen Körper auch ausreizen? Haben Sie da für sich klare Grundsätze, eben wie weit Sie Ihren Körper in Ihrem Sport bringen können und wollen? Und wann würden Sie sagen, jetzt reicht es, jetzt gefährde ich vielleicht meiner Gesundheit?
Das ist, glaube ich, interessant, weil man, glaube ich, jetzt noch gar nicht das abschätzen kann, wie es mir wahrscheinlich mit 40 gehen wird. Ich lebe für den Moment. Ich bin jetzt Sportler und ich glaube, es wäre vertan, an das jetzt zu denken, was in 10 Jahren ist. Ich bin in einer körperlichen Verfassung, wo es mir gut geht. Sicherlich gibt es Trainingseinheiten, wo mein Kreislauf und die Toilette mein bester Freund ist. Aber das gehört einfach im Sport dazu. Das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat mit, ich muss über körperliche Grenzen hinausgehen, dass ich meinen Körper komplett verausgabe. Und es gibt aber auch wieder Trainingseinheiten, wo ich natürlich gucken muss, dass ich sehr, sehr fit bin, sehr, sehr ausgeruht bin. Ich mache mir Gedanken um das, was später ist. Und ich werde mit Sicherheit wahrscheinlich auch anders meinen Kindern hinterherlaufen wie ein anderer 40-Jähriger. Aber es ist natürlich einfach wichtig, dass der Körper als Gesamtheit betrachtet wird. Und ich denke, ich habe eine allgemeine sehr, sehr gute Fitness, was vielleicht andere in meinem Alter auch nicht haben. Ich glaube, es gibt immer Vor- und Nachteile. Und wenn man sich einfach gut fühlt und wohl fühlt, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg auch. Und das, was ich da mit 40 bin, da mache ich mir da Gedanken drum, wenn ich 40 bin.
Die Leichtathletin Caroline Schäfer heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kulturen und haben wir viel über den Hochleistungssport geredet und vorhin auch über ihre Erfahrungen mit den Olympischen Spielen in Rio in diesem Sommer. Bevor wir jetzt gleich im letzten Teil des Doppelkopfs Caroline Schäfer ein wenig mehr privat kennenlernen, lauschen wir vorher ihrem zweiten Musikwunsch und das ist ganz passend zu unserem Thema der Titel Erfolg ist kein Glück von Contra K. Ist das auch Ihr Motto? Bei Ihrem Sport, vielleicht sogar für Ihr ganzes Leben, Erfolg ist kein Glück.
Ja, das stimmt schon. Also klar braucht man vielleicht das Quäntchen Glück am Ende für eine Medaille auch, das ist auf der Seite, aber der Weg zum Erfolg, das, was den Erfolg am Ende ausmacht, ist wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Das ist Blut, Schweiß und Tränen, genau das, was der Titel hergibt. Es ist eben sehr, sehr harte und intensive Arbeit. Und es ist eben nicht nur der Erfolg, der dann da steht, sondern der Weg zu diesem Erfolg. Und immer dieses Dranbleiben, sich durchzusetzen, auch bei Niederlagen wieder aufzustehen. Das ist alles das eigentlich, so der Titel, alles das wiedergibt, wie ich mich im Sport auch sehe.
Da wo sie schallt, da musst du angreifen, in einen höheren Gang schalten und auf, wenn der Rest dann aufgibt, heißt es festbeißen, dranbleiben, anspannen und standhalten, Glück nicht verwechseln mit Können, aber dein Können niemals anzweifeln, nie genug, aber auch nie zu große Ziele, mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für die Maschine, den Neid von so vielen, zu Öl für das Getriebe, neuer Tag, neues Glück, neue Regeln, neue Spieler, hochfliegen, heißt fallen in die Tiefe, doch ohne große Opfer gibt es keine großen Siege, wir hören kein Nein, kein das geht nicht, kein der Weg ist zu weit, denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit und noch einen anderen Weg kenne ich keinen und selbst wenn schätzt man erst den Wert, zahlt man auch den echten Preis, du sagst du kannst nicht, dann willst du nicht, ganz einfach, Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister.
Erfolg ist kein Glück von Contra K, gewünscht von unserem heutigen Gast am Doppelkopftisch in HR2 Kultur, die für ihren Erfolg in der Tat viel gearbeitet und diesen Erfolg eben nicht nur dem Glück überlassen hat, die Leichtathletin und Rio-Olympionikin Caroline Schäfer. Mein Name ist Thomas Plaul. Ihre derzeitige Biografie, Frau Schäfer, umfasst Hessen in seiner ganzen Gänze. Sie sind bei der Polizei in Wiesbaden, leben in Frankfurt und starten für ihren Heimatverein TV Friedrich Steinalt-Wildungen. In Bad Wildungen im Norden Hessens sind sie auch geboren und aufgewachsen. Sie trainieren aber hier in Frankfurt, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, mein Trainingsumfeld habe ich hier in Frankfurt.
Bei all diesen Aktivitäten, die Sie jetzt auch beschrieben haben, Frau Schäfer, kommen Sie eigentlich noch häufig in Ihre Heimat?
Also ich habe das generell immer so gehalten, dass ich in der Vorbereitung und dann gerade in den Aufbauphasen meines Trainings, was so November bis März betrifft, sehr, sehr wenig zu Hause bin, weil einfach doch die Trainingseinheiten bis samstags gehen und dort einfach ein großer Schwerpunkt liegt. Aber als Ausgleich innerhalb der Saison nehme ich es einfach sehr, sehr gerne wahr, weil ich dann doch oftmals 1-2 Tage frei habe in der Wettkampfsaison, wo ich sage, ich muss mal abschalten, muss mal runterkommen, muss mal aus der Anonymität auch mal raus, mal Leute um mich herum haben, die mich auch kennen, die meinen Namen kennen. kennen, die wissen, wer ich bin. Und dann gerade im Bereich Edersee fühle ich mich sehr, sehr wohl, um einfach auch mal abzuschalten und ja, in meiner ja, Geburtsstadt einfach auch mal Zeit zu verbringen.
Spricht Ihre Familie dann aber auch sehr viel mit Ihnen über Ihren Sport oder bleibt das dann erst einmal im Hintergrund, damit Sie auch so ein bisschen ja, verschnaufen können?
Ja, mir ist es immer sehr wichtig, dass wir eigentlich nicht viel über den Sport sprechen, mehr um das Drumherum, aber wenn ich nach Hause komme, bin ich Kind, dann möchte ich eben auch genau das Kind halt auch sein und möchte mich um andere Dinge kümmern, um andere Gesprächsthemen. Ich habe noch einen Bruder und da ist es einfach auch so, dass wir sagen, wir wollen ein gutes Familienleben haben, da geht es eben nicht nur über den Sport, sondern da geht es um uns, um unsere Beziehungen zueinander und da gibt es so viel mehr Gesprächsbedarf als unseren Sport und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drum.
Sie haben eben gesagt, wenn Sie nach Bad Wildung gefahren, dann gehen Sie auch so ein bisschen raus aus der Anonymität, weil Sie Leute kennen, Sie treffen Freunde. Aber anders gefragt, werden Sie denn nun auch auf der Straße angesprochen, direkt? Ich habe Sie ja im Fernsehen gesehen unlängst.
Also in Wildung natürlich schon, weil natürlich viele das auch begeistert verfolgt haben und mir das haben auch zukommen lassen, dass sie meinen Wettkampf verfolgt haben. In Frankfurt ist es natürlich relativ schwierig, weil man da ist man einfach anonym und da ist es natürlich nicht so, dass ich auf die Straße gehe und mich Leute erkennen. Da bin ich aber auch sehr dankbar drum, muss ich sagen. Das ist so das, was ich natürlich auch an Frankfurt sehr, sehr mag, dass es eben so eine große Stadt ist, wo man sich halt auch mal drin verlieren kann. Aber zu Hause mag ich das sehr, sehr gern, dass man mal einen Smalltalk halten kann, dass man einfach Leute, die man vielleicht auch Jahre über nicht gesehen hat und dann wieder sieht, dass sie trotzdem einen den Lebensweg mitverfolgt haben, die sportliche Karriere auch und das haben einem auch zuteil werden lassen, dass sie das tun.
Jetzt haben Sie ja vorhin geschildert, gerade in Zeiten vor einem Wettkampf stellt sich ja sozusagen Ihr ganzes Leben um, selbst bis in die Ernährung hinein. Was tun Sie denn, wenn eben kein Wettkampf ansteht als Hobby und jetzt sagen Sie bitte nicht, Sie joggen?
Nee, das wird mir als letztes einfallen, glaube ich, zu joggen. Also wer mich kennt, der weiß das. Ich bin unglaublich gerne einfach mit Freunden unterwegs, mit Familie verbringe ich sehr viel Zeit. Aber einfach auch mal das tun zu können, was ich nicht tun kann. Es war jetzt beispielsweise, dass ich nach Rio gesagt habe zu meinem Freund, wir müssen jetzt einfach mal eine Runde Inliner fahren. Ja, das ist einfach so Dinge, die man vorher nicht machen durfte, weil man immer die Angst hatte, man verletzt sich. Dass man einfach aber auch diese Gefahr jetzt mal auf sich nimmt, weil man einfach auch den Stück weit Lebensfreude auch haben möchte, einfach auch wie eine ganz normale junge Frau handeln zu können, auch im Hobby nachzugehen. Aber ich bin halt auch ein Typ, der unglaublich viel liest. Also ich bin totaler Fan von Psychothrillern und gut, vielleicht auch geschuldet eben durch meinen Polizeiberuf. Aber ich bin einfach ein Fan davon. Das ist für mich so eine Welt, wo ich abtauchen kann und wo ich einfach mal einen Ausgleich auch zwischendurch finde.
Psychothriller lesen Sie. Fällt mir natürlich ein, weil auch der Hessische Rundfunk einen Tatort produziert. Die Darstellung Ihres Berufs in den Medien, im Film, im Fernsehen. Wenn Sie sich sowas anschauen, was empfinden Sie da?
Sehr realitätsfern, würde ich mal so sagen. Aber ich meine, so ist es ganz nett, sich immer anzuschauen. Ich gucke auch sehr, sehr gern Tatort, aber viel mit der Realität hat es nicht zu tun.
Würden Sie sich das mal wünschen, sozusagen, dass mehr schlicht und einfach aus der Realität dann auch als in einer Form von Film auch gezeigt würde? Oder wäre das dann eher in Anführungszeichen fast schon langweilig, weil ja dann doch viel Sachen gemacht werden müssen, die auch ganz viel mit Administration zu tun haben?
Ja, sicherlich. Also generell würde ich natürlich sagen, es wäre natürlich schön, wenn man mal das realitätsnahe auch mal zeigen würde. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen Polizeigeheimnis, was man so zeigen möchte und was man nicht zeigen möchte. Und da denke ich, sollte man das jetzt einfach den Schauspielern so überlassen, wie sie es interpretieren und Fernsehen ist Unterhaltung und das sollte es auch bleiben.
Wir haben im heutigen Doppelkopf in HR2 Kultur nun viel über Erfolg, über positive Erfahrungen gesprochen und Sie haben ja doch recht klare Vorstellungen von dem, was Sie tun und wie Sie es tun. Das haben wir gehört. Nun gibt es auch in Ihrem Leben nicht nur Sonnenseiten. Sie haben auch sehr schwere Zeiten mitgemacht, Frau Schäfer. Besonders im letzten Jahr, im Februar 2015, ist Ihr damaliger Lebensgefährte auf tragische Weise ums Leben gekommen. Und Sie haben damals eine sehr bewusste Form des Trauerns, des Abschiednehmens gewählt. Nämlich, indem Sie auch Ihren Sport eingesetzt haben, indem Sie sich hineinbegeben haben in Ihrem Sport. Das war also eine ganz bewusste Entscheidung, Ihr Leben jetzt nicht zum Halten kommen zu lassen.
Ja gut, der Sport ist immer ein Punkt gewesen, der einfach einen großen Teil meines Lebens widergespiegelt hat und der mir einfach sehr, sehr viel Halt gegeben hat und der mir einen Tagesablauf geboten hat und da galt es einfach frühzeitig auch wieder reinzukommen in diesen Tagesablauf, sich nicht allzu lange eben ja auf das Bett sein zu fokussieren und da hat mir der Sport einfach sehr, sehr viel geholfen, sehr, sehr viel rausgeholfen aus meiner damaligen Situation auch einfach und das ist ein Päckchen, das ja werde ich wahrscheinlich mein Leben lang mit mir herumtragen. getragen und das ist auch okay, es ist Teil meiner Lebensgeschichte und ich war einfach zu dem Zeitpunkt sehr froh, den Sport zu haben und bin da auch sehr bewusst mit dem Sport umgegangen und bin dessen mir auch bewusst, dass der Sport mir sehr zugute kam in der Zeit und ich mich da sehr wohl gefühlt habe und ich da einfach auch mein gewohntes Umfeld hatte, was ich die Jahre zuvor auch hatte und da halt auch nirgendwo rausgerissen wurde und da habe ich mich sehr wohl gefühlt mit.
Das war Ihnen auch klar, dass das für Sie so eine Art Haltegriff sein kann, der Sport?
Ja, sicherlich, ja. Also es war genau zwischen dem Olympiazyklus, 2 Jahre bis Olympische Spiele noch und ich bin immer schon ein Stehaufmännchen. Also das dauert klar seine Zeit, aber da war der Sport bewusst für mich eine Entscheidung, wo ich hin wollte.
Also sehr bewusst, sehr offen mit diesem Unglück umgegangen. Können Sie sich vielleicht deshalb heute über etwas Glückliches noch mehr, anders oder etwas intensiver freuen?
Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall geerdeter. Ich weiß, viele Dinge anders einzuschätzen. Ich habe meine Prioritäten nochmal komplett überdacht. Ganz andere Werte und Normen des Lebens auch. Und bin einfach da sehr, sehr viel beruhigter durchs Leben und ruhiger geworden auch in meinem Leben. Und ich denke, ich habe eine Sicht auf das Leben jetzt, um die mich natürlich nicht viele Leute beneiden. Das bin ich mir bewusst. Aber ich habe dadurch nochmal eine ganz andere Persönlichkeitsstärke dazu gewonnen. Und ja, gehe mit der jetzt auch bewusst so um.
Caroline Schäfer, dann wünsche ich Ihnen nicht nur viel Erfolg bei Ihrem Sport, sondern auch viel Glückliches, das Ihnen noch in Ihrem Leben begegnen mag. Herzlichen Dank für dieses Gespräch bei uns im Doppelkopf. Wir haben zum Schluss natürlich noch etwas aufliegen hier im Studio, Ihren letzten Musikwunsch. Und das ist von Years and Years, der Song Eisschatz. Wir haben vorhin gehört, Erfolg ist kein Glück. Da haben wir über den Hochleistungssport gesprochen. Steht denn hinter dieser Musik auch eine Geschichte?
Also sag mal, der Kontrast zu mir ist ja eigentlich, wenn ich eben keinen Sport mache und eigentlich nur ich als Caroline bin, höre ich eigentlich sehr ruhige Musik, eigentlich sehr bewusste und auch sehr gute Geschichten eben innerhalb von Songs, ja, die mich sehr zum Nachdenken anregen und da bin ich einfach sehr, sehr ruhig und das ist so ein Lied einfach, wo ich einfach runterfahren kann, wo ich ich sein kann und ja, wo ich neue Kraft dann für die neuen Ziele dann auch entwickeln kann.
Dann fahren wir jetzt auch runter mit Eisschatz von Years and Years geht der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur zu Ende. Gast im Studio war die Rio-Olympionikin Caroline Schäfer. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.
Throw your heart to me. Let it fall and hit the ground. Let it go. Your timing was so wrong, I just want to be found. No, and I, yeah, I've got the lines, I've got the lines. Oh, it's brighter this time, this type of mind, this disguise. Oh, you talk, ooh, to me. Well, nothing's gonna hurt me with my eyes shut. I can see through them. I can see through.